Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist nicht geheuchelt, wenn ich sage, dass ich mich freue, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich, dass viele junge Leute da sind. Ich denke, wir haben einen Altersdurchschnitt unter 60. Das ist mutmachend. Wir Jungen sind also unter uns. Meine Kinder haben mir jetzt verboten, im Vortrag zu sagen, wir Jungen. Sie sagen, Papa, das ist einfach blöd. Gut. Kinder sind einfach herrlich, sie korrigieren uns und sagen uns schon mal die Wahrheit. Ich finde, das ist ein großes Privileg, dass wir einen ganzen Tag zusammen sind, um über die Bibel nachzudenken. Und ich finde es auch sehr schön, dass wirklich Kinder hier sind, auch noch in der ersten Stunde. Und ich versuche so zu reden, dass ihr was versteht und dass ihr auch merkt, dass ich Kinder mag und lieb habe. Ich frage mich von denen, die häufig hierher kommen, was war eigentlich am 36. Bibeltag? So eine Zahl ist ja irgendwie stolz, ja, 39. Bibeltag. Und das birgt ja so die Gefahr in sich, dass man die Dinge an sich vorbeirauschen lässt. Ja, es war nett, der Kaffee war gut, die Verpflegung auch exzellent. Aber was bleibt eigentlich von so einem Tag? Das haben wir uns gestern Abend schon gefragt, wenn man über Themen nachdenkt, die uns heute so in Deutschland berühren. Die Abschaffung der Ehe, die Abschaffung der Geschlechtlichkeit. In dieser Woche, am 8. November, ein bahnbrechender Tag in Deutschland, dass das Bundesverfassungsgericht die Abschaffung der Zweigeschlechtlichkeit in Deutschland beschließt. Wir leben in einer sehr, sehr aufregenden Zeit. Und in dieser Zeit kommen wir hier zusammen. Und ich möchte euch gleich zu Anfang sagen, was ich unter Christsein verstehe. Ich möchte gerne mit den Füßen auf der Erde stehen und mit dem Herz im Himmel sein. Und das ist schizophren. Ich weiß, dass es schizophren ist, aber anders können wir nicht leben. Ich habe Angst, abgehoben zu sein und nur noch in geistlichen Sphären mich zu bewegen und keinen Bezug zu der Welt zu haben, in der ich lebe. Aber ich habe genauso Angst, so zu denken, wie die Leute denken, die hier so über den Planet wandern. Und vielleicht können wir mal einen Vers lesen zu Anfang aus 2. Korinther 6. Da steht in Vers 10, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend. Wir haben jetzt vor 3 Wochen ein Ehevorbereitungsseminar gemacht. Die Teilnehmer mussten sich vorstellen. Und eine werdende Ehefrau sagte, ich studiere gerade Psychologie. Da werde ich immer hellwach, wenn ich solche Menschen vor mir sehe. Und ich habe sie gefragt, was würdest du denn sagen, wenn ich diesen Vers vorlese? Als Traurige, aber alle Zeit uns Freund. Und da sagte sie etwas schmunzelnd, klassisch schizophren. Und da habe ich ihr gesagt, genau, das ist mein Leben als Christ. Wenn ich in die Zeitung schaue, dann werde ich traurig. Schaue ich in die Bibel, fange ich an, mich zu freuen. Und mit beiden muss ich leben. Ich lebe damit, dass meine Füße über eine Erde gehen, die sowas von kaputt ist, die sowas von zerstört ist, wo unser ganzes menschliches Zusammenleben zerstört wird. Und dann lebe ich in meiner Herzenswelt, das ist eine heile Welt, und ich möchte gerne das irgendwie auf die Erde bringen. Und das ist das Ziel für diesen Tag. Ich möchte gerne, dass bei euch am Ende wirklich Freude zurückbleibt, Ermutigung zurückbleibt. Das ist das, was mich so beseelt. Vielleicht kann ich euch noch mal einen Vers vorlesen, den haben wir gestern nach der Stunde noch mit einigen Leuten gelesen. Der hat mir mal auch die Augen geöffnet, aus 5. Mose 28, Vers 47. Das kann man sich gut merken, ja. Wer ein Zahlengedächtnis hat, 28, 47. Nein, war jetzt ein Spaß. Okay. Aber den Vers kann man sich durch unterstreichen. Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem wirst du deinen Feinden dienen. Das fand ich interessant. Also Gott kommt schon im Alten Testament zu seinem Volk und er sagt ihm, Freunde, ich habe nicht ein Problem mit euch, dass ihr meine Satzungen nicht haltet, dass ihr meine Gebote nicht befolgt. Ich habe ein Problem mit dir, weil du mir nicht mit fröhlichem Herzen dienst. Ich kann nicht damit leben, dass Christsein Krampfsein bedeutet. Das kann es doch nicht sein. Und ich möchte auch nicht, dass der Michael und der Samuel, unsere beiden jungen Brüder dort am Tisch, dass die irgendwie den Eindruck haben vom Augsburger Bibeltag, das sind alles schrecklich verkrampfte Leute. Die können nicht lachen, wenn sie lachen, gehen sie in den Keller. Was sind das für Leute? Macht ihr Glaube sie fröhlich? Hat das irgendwas mit Freude zu tun? Oder ist das alles ernst, bedrückend? Der Abfall, das Ende kommt. Und dann nehmen die Kinder schon die Hände über den Kopf, wenn sie in die Versammlung gehen und sagen, oh, es passiert gleich was ganz Schreckliches. Es passiert überhaupt nichts Schreckliches. Wir platzen vor Freude. Das müsst ihr euch eigentlich merken. Und Gott sagt, ich habe mit dir ein Problem, wenn du mir nicht mit fröhlichem Herzen dienst. Es gibt allen Grund dafür, oder? Das soll so eine Überschrift sein über ein Thema Jüngerschaft und Dienst, was uns jetzt beschäftigt. Was durchaus nicht ernst ist, aber was irgendwie Konsequenzen hat. Und ich bin so froh, dass die Bibel so ausgewogen ist, dass sie nicht so ein Eier-Popeia-Buch ist, so alles wird gut und der Herr rettet dich und alles ist schön und du kannst die Beine hochlegen, sondern Gott bewegt sich immer in einer Balance. Und heute ist das Thema der Balance die Konsequenz deines Glaubens. Darüber werden wir nachdenken. Ein kurzer Plan für diesen Tag. Ich möchte gerne in der ersten Stunde etwas über Jüngerschaft sagen, was das ist überhaupt. Und ich werde jedes Kapitel mit zwei Personen aus der Bibel versuchen zu illustrieren, in diesem Fall Abraham und Lot. Die zweite Stunde hat die Überschrift, der kann nicht mein Jünger sein. Beispiele dafür, Saul und Judas. Die dritte Stunde hat die Überschrift, Lasten tragen. Beispiele dafür sind Tabitha und Nehemia. Und die vierte Stunde, wenn ihr dann noch überhaupt könnt und noch bei Sinnen seid, im Dienst des Höchsten, Mose und Paulus. Das ist ja immer ganz gut, wenn man schon mal weiß, was kommt so auf einen zu und wann muss ich besonders hellwach sein. Jüngerschaft, was ist das? Es gab eine Zeit in den sogenannten Brüdergemeinden, das war so vor 20, 30 Jahren, da hat man das Thema Jüngerschaft neu entdeckt, vor allen Dingen durch ein Buch von William MacDonald, das hieß Wahre Jüngerschaft. Und da haben viele zum ersten Mal gelesen, dass Gott Bedingungen stellt, dass Jüngerschaft mit Verzicht zu tun hat, mit Hingabe zu tun hat, dass es nicht darum geht, dass ich den Zehnten gebe, sondern dass ich alles gebe. Und das kam vielen ziemlich radikal vor. Und vielleicht kam da mancher ins Nachdenken und sagte, ja, also so habe ich ja mein Christsein überhaupt noch nie verstanden. Und nach der Zeit sind eben 20 Jahre vergangen. Wir haben das alles so zur Kenntnis genommen und haben darüber nachgedacht. Aber vielleicht ist vieles wieder in Vergessenheit geraten und vielleicht hat das auch die Augsburger beschäftigt und bewogen, wieder mal über Jüngerschaft nachzudenken. Und es ist für mich eine Freude, etwas darüber zu sagen. Zunächst habe ich aufgeschrieben, es gibt verschiedene Aspekte unseres Christseins. Und davon ist Jüngerschaft ein Aspekt. Ein Aspekt ist zum Beispiel Sohnschaft. Wir stehen ja in ganz bestimmten Beziehungen zu unserem Gott. Eine Beziehung, die mich sehr glücklich macht, ist Sohnschaft. Ich habe Söhne, 4 Söhne. Und zu ihnen habe ich ein sehr intensives Verhältnis. Das macht froh als Vater. Das macht einen glücklich. Und ja, das Besondere ist natürlich, dass Sie wissen, Sie sind meine Söhne, wir sind blutsverwandt und unsere Beziehung ist einfach etwas Besonderes. Und Gott sagt jetzt im Neuen Testament, wenn du gläubig wirst, wenn du Christ wirst, dann setzt dich Gott nicht nur wieder zurück ins Paradies, da wo du vertrieben worden bist. Das wäre ja schon genial gewesen. Ja, wenn Gott gesagt hätte, okay, kriegst deine Parzelle wieder, da stehen deine Bäumchen noch von früher, jetzt kannst du wieder weitermachen wie zu der Zeit, wo ich dich da vertrieben habe. Sondern Gott sagt, ich nehme dich mit zu mir nach Hause. In Johannes 14 steht, du bekommst eine Wohnung in meinem Haus. Das ist eine völlig andere Qualität, ja. Ich habe einen Freund, der ist in der Geschäftswelt ziemlich weit oben angekommen. Und da muss ständig mit irgendwelchen Leuten essen gehen. Und je nachdem, wie hoch die angesiedelt sind in ihrer Position, geht es eben zum Maredo oder es geht eben ins Adlon. Aber wenn er einen ganz hohen Besuch hat, was macht er dann? Richtig. Er nimmt ihn mit nach Hause. Und dann wissen die Leute also, wer bei dem nach Hause eingeladen wird. Das ist so, das ist das highest level. Also mehr kannst du nicht erwarten. Und ich denke immer, das ist bei Gott auch so. Ja? Gott geht nicht mit uns ins Adlon oder irgendwie zu Maredo, sondern er sagt, Klaus, du bist mein Sohn und du bekommst eine Wohnung in meinem Haus. du bist mein Sohn, Sohnschaft. Eine engere, eine innigere Verbindung gibt es überhaupt nicht. Das Zweite ist, was wir auch sind, wir sind Freie. Habt ihr euch darüber schon mal gefreut? Ich war vor 2 Jahren war ich mit russlanddeutschen Jugendlichen zusammen. Es waren 150 junge Leute. Und da habe ich ihnen gesagt, wisst ihr was, wenn ihr über Sohnschaft nachdenkt oder über Befreiung, dann müsstet ihr eigentlich nachts 2:30 wach werden und vor Freude nicht in den Schlaf kommen. Und ihr müsstet euch gegenseitig wecken und euch fragen, hast du dich schon mal richtig darüber gefreut, dass du gerettet bist? Also mein Problem ist, ich bin als Kind in einem gläubigen Elternhaus groß geworden, mich 35 Mal bekehrt. Das erste Mal aus Angst vor der Entrückung, dass meine Eltern weg sind und dann macht man das noch 30 Mal hinterher. Ich habe natürlich nie was Böses gemacht bis heute. Ich bin ein ganz braver. Oben sitzt Uwe, mein Freund, ein ganz anderes Kaliber. Und eine ganze Zeit habe ich immer gedacht, so bin ich nicht, ja. Bis ich dann gemerkt habe, ich war ja wirklich verloren. Also ich musste wirklich gerettet werden. Ich war auf dem Weg in die Hölle. Ich bin ein Sünder. Und das Dumme ist, je älter man wird, desto mehr entdeckt man jetzt in seinem Herzen Abgründe, wo man sagt, es ekelt einen. Es gibt im Alten Testament einen Menschen, der hieß Mephiboset, und der wird dann zu dem David geholt. Und dann sagt der Mephiboset zu dem David, was ist dein Knecht, dass du dich zu einem toten Hund gewandt hast, wie ich einer bin? Ein toter Hund. Und wenn so ein toter Hund Klaus gerettet wird, was macht er dann? Na, dann freut er sich. 14 Tage später kriege ich einen langen Brief von den Russlanddeutschen. Dann liegt du, Klaus, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gebildet, die heißt Nachts 2:30. Und ab und zu rufen wir uns gegenseitig an. Gut, also mich haben sie bisher verschont. Aber dass sie das gleich so radikal umsetzen, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Aber dass sie überhaupt mal auf den Trichter kommen und werden früh wach und sagen, Mensch, ich bin gerettet. Halleluja, preis den Herrn. Das ist doch ein Wort, das haben nicht die Charismatiker für sich reserviert, das dürfen wir auch aussprechen. Es steht sogar in der Bibel, Halleluja, preis den Herrn. Ich freue mich, dass ich gerettet bin. Das ist ein Aspekt meines Christseins. Das Dritte ist, das hängt mit Söhnen zusammen, dass wir Erben sind. Das steht in Römer 8, wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn du noch wissen willst, was du alles bist, dann kannst du Epheser 1 lesen. Dann stehen da ganz viele Geschenke, die Gott für dich hingestellt hat und du musst sie einfach nur auspacken. Das sind Themen, über die wir heute nicht reden. Wir reden heute über Jüngerschaft. Und Jüngerschaft, dazu wollen wir zuerst einen Vers lesen aus Markus 3, Vers 13. Hat den Gedanken der Verbindlichkeit, des Autoritätsverhältnisses, und der Gedanke von Gemeinschaft. Und warum das so ist, das möchte ich gern zeigen an Markus 3, Vers 13. Und er steigt auf den Berg und ruft herzu, die er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestellte 12, damit sie bei ihm seien. Und auf, dass er sie aussende, zu predigen und Gewalt zu haben, die Krankheiten zu heilen, die Dämonen auszutreiben. Das ist der Anfang von Jüngerschaft. Und es ist immer gut, wenn wir die Bibel lesen, dass wir sehr genau lesen. Die erste Sache, die mit Jüngerschaft zu tun hat, ist der Punkt, dass die Initiative immer von Gott ausgeht. Es ist nicht unsere Idee, Jüngerschaft zu praktizieren, sondern Gott ergreift die Initiative in Markus 3. Er steigt auf den Berg, er ruft herzu, wen? Die er selbst wollte. Da steckt also im Ansatz Auserwählung drin. Gott wählt den Menschen aus. Gott beruft ihn. Nicht wir sind so tolle Hechte. Wir haben es nicht irgendwie hochgearbeitet. Leider kann man sich auch in der christlichen Welt so hocharbeiten. Das kannst du alles vergessen. Es ist der souveräne Gott, der Menschen beruft. Zu seinen Jüngern. In seinen Dienst. Und dann ist das Erste, was von den 12 Jüngern dasteht, er bestellte 12, dass sie bei ihm seien. Das ist das erste Kennzeichen von Jüngerschaft. Und das möchte ich gern betonen. Wir denken bei Jüngerschaft an Aktivität, ja? Wir denken an Krankheiten heilen, Dämonen austreiben, Konferenzen organisieren, Vorträge halten, alles Mögliche. Das ist nicht Jüngerschaft in der ersten Beziehung. Jüngerschaft bedeutet, dass der Herr sagt, ich möchte gerne, dass ihr bei mir seid. Und das ist durch nichts zu ersetzen, durch keine Bibelschule, durch was auch immer wir heute versuchen zu absolvieren, damit wir irgendeine geistliche Qualifikation bekommen. Nichts ersetzt den verborgenen Umgang mit Gott, bei ihm sein. Das ist mir so wichtig geworden in Markus 3. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das genau der Punkt ist, den wir vernachlässigen und den wir auch, wo wir Nachholbedarf haben. Ich lerne sehr viele Leute kennen, die gerne dem Herrn dienen wollen, die sehr busy sind, die sehr beschäftigt sind. Alle kurz vorm Burnout. Ich sage das gar nicht vorwurfsvoll, weil wir leben offenbar auch in so einer Zeit, wo so eine ständige Unruhe erzeugt wird. Und wenn du jetzt jemandem erzählst, was machst du eigentlich am Wochenende? Und ich sage dann, du, ich bin den ganzen Sonntag in meinem Arbeitszimmer. Boah, legst du die Beine hoch oder was machst du da? Ja, ich sage, ich habe einfach mal einen Ruhetag. Das muss doch genehmigt sein. Es ist doch der Wahnsinn, wenn man jedes Wochenende irgendwo durch die Welt tourt und irgendwas von sich geben will und ich habe nie Ruhe, bei dem Herrn zu sein und von ihm zu lernen. Das geht irgendwann schief. Und deswegen ist mir das so wichtig geworden, dass man sich das unterstreichen kann, auf dass ich bei ihm sein. Und das ist vielleicht der dritte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, Gemeinschaft. Die Jünger, die haben 3,5 Jahre mit dem Herrn Jesus zusammen verbracht. Sie haben ganz normal mit ihm zusammen gelebt. Und ich finde, dieses Miteinanderleben ist ein geniales Konzept, um von einem Lehrer zu lernen. Das gibt es heute nicht mehr. Früher in Griechenland war es so, dass es bestimmte Lehrer gab, die ihre eigenen Schulen hatten. Und wenn man dort Jünger werden wollte, dann konnte man in diese Schule einziehen, aber man hat mit dem Lehrer zusammen gelebt. Der Lehrer hat nicht nur gelehrt, sondern sie haben auch gesehen, wie der Lehrer ist, wie er seine Zeit einteilt, was er den ganzen Tag macht, wie er sich bewegt, wie er mit Leuten umgeht, die nerven, wie er telefoniert, welche Mails er schreibt, wie oft er an seinem Smartphone hängt. Das konnten sie alles erleben. Das war schon eine Fulltime-Jüngerschaft. Das geht hier nicht. Wobei, ich biete euch an, wir haben 50 Betten, ihr könnt also umschichtig alle mal kommen. Wir können gerne mal eine Woche zusammen leben. Und bei uns kommt das immer öfter vor, dass Leute auch wirklich zu uns kommen und wollen eine Woche bei uns leben. Das finde ich eigentlich sehr schön. Wir haben jetzt gerade einen Bruder da, der hat Burnout, der ist fertig. Der hat wirklich, ist für den Herrn verbrannt und er sagt, Klaus, kann ich nicht eine Woche bei euch leben? Und er ist mit uns. Wir beten zusammen, wir gehen jeden Tag eine Stunde zusammen spazieren und den Rest ist er in seiner Wohnung. Das finde ich eigentlich schön. So eine Form, dass man sein Leben teilt mit einem anderen. Das machen wir vielleicht zu wenig. Wir sehen uns am Sonntag 2 Stunden. Wir merken, wenn der andere eine neue Brille hat, aber das ist dann auch alles, ja, was ihn wirklich bewegt, was ihn traurig macht, was ihn fröhlich macht. Welche Ziele er verfolgt, mit welchen Problemen er sich rumschlägt, das wissen wir oft nicht. Das war bei dem Herrn anders. Er bestellt Jünger, dass sie bei ihm seien. Und ich möchte euch sagen, dass das etwas sehr Frohmachendes ist, wenn man bei dem Herrn sein darf, mit dem Herrn reden kann, dass man dem Herrn Fragen stellen kann, dass man eine Antwort bekommt. Das ist eine Form von Gemeinschaft, die ist durch nichts zu ersetzen. Weder durch einen Gemeindebesuch, noch wenn du Leute einlädst, wenn du diese Gemeinschaft nicht kennst, zu wenig pflegst, können wir jetzt eigentlich aufhören. Dann lass uns nach Hause gehen und uns fragen, warum sehen wir in unserem Zeitmanagement dafür keine Zeit vor? Also für uns, auch als Ehepaar, ist es ein ewiger Kampf, Zeit zum Gebet zu finden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Man nimmt sich das vor, man hat so seine Zeiten, aber garantiert klingelt das Telefon oder ein Enkel springt einem in die Magengrube oder irgendetwas bringt einen durcheinander, dass man gerade denkt, ja, jetzt geht es doch nicht. Und wenn man dann sagen würde, ich habe gerade einen sehr wichtigen Termin, oh, kommt der Bürgermeister? Nee, ich sage, wir wollten beten. Ach so, ja, klar. Kann man auch machen. Ja, kann man auch machen. Dann ist das irgendwie so, muss man sich fast dafür entschuldigen, dass wir jetzt eigentlich beten wollten. Und dafür möchte ich sehr werben an diesem Tag, dass wir diesen Punkt, Markus 3, Vers 13, nochmal so neu lebendig werden lassen. Verbring Zeit mit ihm. Es ist wirklich durch nichts zu ersetzen. Und ich muss euch sagen, wenn ich das mache, macht es mich sehr froh. Ich entdecke manchmal Dinge, wir haben gestern Abend über Obadja nachgedacht, und das sind ja so unterbelichtete Bibelbücher, wo man sagt, naja, was soll ich heute mit Obadja anfangen, ja? Und dann fängst du an zu lesen und entdeckst so echte Edelsteine, ja? Und dann renne ich runter zu meiner Frau und sage, ja, lies mal, der Vers ist doch ein Hammer, oder? Naja, die ist dann schon ein bisschen abgeklärter, die beruhigt mich dann wieder. Aber dann redet man mal darüber. Ich sage, ist das schon mal aufgefallen? Das ist doch so krass. Das passt genau in unsere Zeit. Das ist ein Hammer. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist Verbindlichkeit. Und da möchte ich gerne mal 5 Minuten etwas zu sagen. Jüngerschaft hat etwas mit Verbindlichkeit zu tun. Und ich glaube, dass wir heute damit ein Problem haben. Warum? Weil wir leben in einer Welt, die einen Begriff als Gott erklärt hat. Und das ist Freiheit. Diese Freiheit lasse ich mir nicht nehmen. Und auf keinen Fall darf jemand kommen und mir vorschreiben, was ich zu tun habe. Das will ich nicht. Natürlich ist der Mensch nicht so gescheit, dass er einfach weiterdenkt, dass er ja seine Freiheit überhaupt nicht ausleben kann. Aber er redet sich immer die ganze Zeit ein, Freiheit brauche ich. Ich lasse mich nicht einschränken. Ich lasse mich schon gar nicht unter eine Autorität stellen. Ich will frei sein. Und ich habe gestern Abend noch im Zug wirklich eine sehr herzerfrischende Unterhaltung gehabt. 1 Stunde lang entpuppten sich mein Gegenüber als 2 Soziologieprofessoren, die wissen wollten, wie ich lebe. Und sie haben mir dann erzählt, wie sie leben. Und dann haben wir schon gravierende Unterschiede in unseren Auffassungen festgestellt. Und die Frau, die war 72, sie sagte, lassen Sie doch anderen Frauen die Freiheit, in einer lesbischen Beziehung zu leben. Was haben Sie dagegen? Also sie war schon, sie ging richtig in die Ketten. Also, aber ich bin eigentlich froh, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die wenigstens ihre Überzeugung haben und die deutlich artikulieren, nicht so schwammig sind und alles. Ich sage, Sie als Soziologieprofessorin müssten unbedingt wissen, dass wenn wir so weiterleben, dass wir unsere Gemeinschaft zerstören. Das wissen Sie ganz genau. Und Sie haben Angst, es laut zu sagen. Wenn wir die Ehe zerstören, die Geschlechtlichkeit zerstören, haben wir unser menschliches Zusammenleben seiner Grundlagen beraubt. Punkt um. Und dann haben sie gesagt, ja, sie kommen ja aus einer völlig anderen Welt. Ja, ich sage das, vor 50 Jahren war das noch die Welt, zu der alle gehörten. Es hat sich halt nur in 50 Jahren sehr viel verändert. Gravierend viel verändert. Ich bin einfach noch so wie früher. Und meine Frau, wir hatten 4 kleine Kinder, ziemlich schnell hintereinander. Die gingen dann mal durch Böditz-Ehrenberg, wo wir früher gewohnt haben. Und da kommt ihr doch tatsächlich eine andere Frau entgegen und sagt, ach, Frau Günschel, immer wenn ich Sie sehe, werde ich immer ans Mittelalter erinnert. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie das gemeint hat, aber irgendwie, ich denke mal, meine Frau sah nicht so mittelalterlich aus, aber so dieses alte Bild aus alten Filmen, dass da eine Frau mit 4 Kindern läuft, das ist ja wie im alten Film. Ich sage zu meiner Frau, wenn nochmal so eine kommt, sagst du, ja, damals gab es noch Hexenverbrennung. Aber nee. Sei ganz lieb. Die Leute meinen das nicht böse, das haben wir auch hinterher gemerkt. Die Leute, das ist eine Form von Neid. Sie sagen eigentlich damit, ihr lebt in einer Welt, die irgendwie noch heil zu sein scheint. Darum beneiden wir euch. Und das sagen sie heute in der Gegend, wo wir leben, ganz offen und unverhohlen. Uns lacht keiner aus dafür, dass wir Christen sind. Nicht einer. Weil sie selbst merken, an dem, wie sie leben, dass sie ja gescheitert sind. Was wollen sie mir noch vorwerfen? Dass ich 30 Jahre verheiratet bin mit einer Frau und mir dann auch einreden, das wäre langweilig. Also wer meine Frau kennt, weiß, dass es nicht langweilig ist. und dass sie in ihrer fünften Beziehung leben und wieder frustriert sind und nach einem halben Jahr wieder gehen, das ist langweilig. Unbedingt. Unsere Nachbarin ist jetzt eine Frau, die mit ihrem vierten Mann zusammenlebt. Sie hat 5 Kinder. Und die Kinder kommen zu uns in einen Teenstreff. Und wir fragen ihn, warum sie kommen. Ist es die christliche Botschaft? Und im Moment sagen sie noch, nein. Das interessiert uns eigentlich nicht. Warum kommt ihr? Ja, wir finden euch als Familie toll. Wir finden es einfach toll, mit euch Abendbrot zu essen. Deswegen kommen wir. Naja, sagt man sich, okay, wir füttern sie gerne ab. Und irgendwann kommen sie auf den Trichter, dass es noch etwas anderes gibt. Verbindlichkeit bedeutet, dass ich verstehe, dass es niemals Genuss ohne Verantwortung gibt. Und das ist ein Satz, den muss man sich gut merken. Es gibt nie Genuss ohne Verantwortung. Du kannst keine erfüllte Sexualität erleben in deiner Ehe, wenn du vorher mit X Leuten geschlafen hast. Jetzt mal ganz deutlich gesagt. Nimm das auf dich, warte, bis du verheiratet bist, und dann wird Gott dir zeigen, dass du hinterher in deiner Ehe viel bessere Voraussetzungen hast, eine erfüllte Sexualität zu leben. Das ist ja das, was unsere jungen Leute interessiert, wo sie bombardiert werden in der Schule. Meine Tochter wurde öffentlich auf dem Schulhof mit 15 zur Schau gestellt, weil sie noch Jungfer war. Das müssen die erstmal aushalten. Ja? Damit kommen sie nach Hause und erzählen das dann unter Tränen. Und da musst du ihnen klar machen, warum du ihnen diesen Weg zeigst. Und im christlichen Bereich ist es genauso. Gott schenkt mir was. Er schenkt mir das ewige Leben, weil ich glaube. Er gibt mir die Sohnschaft. Er gibt mir die Freiheit. Er gibt mir Vergebung. Und das tut er nicht, ohne das mit einer Verantwortung zu verbinden. Und wenn wir das verschweigen, erzählen wir nur die halbe Wahrheit. Das ist auch keine faule Geschichte, so nach dem Motto, nimm erst mal den Köder und dann zeige ich dir den Rest. So ist das nicht gemeint. Sondern es ist organisch miteinander verbunden. Und das möchte ich gerne klar machen im Jahr der Reformation an Martin Luther. Martin Luther hat durch Römer 1, Vers 16 und 17 herausgefunden, dass der Gläubige allein durch Glauben gerechtfertigt wird. Das ist nicht ganz wahr. Das allein müssen wir eigentlich streichen. Denn der Jakobusbrief zeigt, dass Jakobus schreibt, der Gläubige wird durch Werke gerechtfertigt. Ist das wahr? Natürlich ist das wahr. Und das ist wieder diese Balance. Ist es falsch, was Luther herausgefunden hat? Nein. Ein Problem bekommen wir immer, wenn wir die Balance nicht wahren. Und deswegen konnte Luther auch mit dem Jakobusbrief nicht so viel anfangen. Es hat ihn geärgert. Eine strohne Epistel, hat er gesagt. Und das tut mir leid. Ich schätze den Mann sehr. Das könnt ihr mir gut glauben. Und ich habe jetzt, ja, das ist, wir haben einfach nicht so viel Zeit, war. Was mir mal wichtig geworden ist, ist im Jahr der Reformation zu sagen, wir müssen uns unbedingt eine Balance wahren, die auf der Schrift beruht. Und die Schrift sagt, wir werden durch beides gerechtfertigt. Und der Hammer ist der, dass Jakobus 2 sogar als Beweis eine Person nimmt aus dem Alten Testament, die durch Glauben gerechtfertigt wurde. Also schwieriger kann man es nicht machen, aber es ist auch wieder ganz einfach. Wer weiß das? Michael, ist schon abgetaucht? Nee, na, ich wollte sie in Ruhe lassen. Das erste Mal, dass Glaube in der Bibel vorkommt, das ist in 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Warum und wie glaubte er Gott? Er sagte einfach Ja zu Gott. Er sagte, schau dir die Sterne an, das wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham sagt, ja, ich glaube dir. Okay, sagt Gott, dann werde ich dich rechtfertigen. Aber 7 Kapitel später gibt es eine nächste Probe. Dann muss Abraham seinen Sohn opfern und er tut das. Und dann sagt Gott in Jakobus 2, weil er das getan hat, wird er durch Werke gerechtfertigt. Und das eine können wir nicht gegen das andere aufheben. Wir verstehen es auch nicht. Wir können es auch nicht zusammenbringen. Aber es ist wahr. Und genauso ist das mit Sohnschaft und Jüngerschaft. Gott schenkt uns Dinge, aber natürlich werden wir in eine Verantwortung gestellt. Und es kann gar nicht anders sein. Mein Sohn lebt mit mir zusammen und die ersten 7 Jahre sperrt er einfach nur den Mund auf und ich stopfe rein. Dann wird er 10, dann wird er 12, dann wird er 14. Und irgendwann kommt er zu spät zum Abendbrot. Ich sage, Freund, was ist los? Wir haben gesagt, 18 Uhr ist Essen. Papa, ich war noch draußen, es fing an zu regnen. Ich habe das Holz noch abgedeckt. Ah, das ist ja. sehr interessant. Was ist passiert? Er hat verstanden, dass er nicht nur das Recht hat, vor dem Kamin zu sitzen und sich zu wärmen, sondern dass seine Aufgabe offenbar darin besteht, auch mal draußen zu gucken, was das Holz eigentlich macht. Und wenn es regnet, dass ich es abdecke. Was hat er verstanden? Er hat verstanden, dass er eine Verantwortung trägt für das, was er genießt. Also manche lernen das später, vielleicht mit 70, manche lernen es schon mit 14. Manche sind so im Genießerstatus, ja, die denken immer, das geht immer so weiter, und wenn man dann merkt, dass das Leben anstrengend wird, dann heiratet man, lässt man sich weiter bedienen. Das ist natürlich ein Irrtum. Und unbedingt ist es gut, wenn unsere Kinder mit 12 oder 14 merken, natürlich, sie tragen Verantwortung für ihr Leben. Also Arbeit schändet nicht, sie können einen bestimmten Bereich von uns übertragen bekommen, sagen, du, das ist dein Ding, darum kümmerst du dich bitte. Und wenn da irgendwas ist, ich kümmere mich nicht drum. Du musst dich darum kümmern. Ich bin so ein Mensch, der mit dieser Technik auf Kriegsfuß steht, und ich habe jetzt zum Glück noch einen Erbschleicher, der sich damit gut auskennt. Das ist seine Verantwortung. Und wenn der Bildschirm in unserer Großfamilie schwarz wird, dann wissen die alle, sie können den Walter anrufen und Walter ist in 4 Minuten da und erlöst den 82-jährigen Opa, damit er sofort wieder seine WhatsApp-Nachrichten lesen kann. Herrlich. Das ist seine Verantwortung und er macht das super. Und genauso ist es eigentlich völlig krank und es ist überhaupt nicht zu verstehen, dass Gott sagt, ich habe dich gerettet, ich habe für dich investiert, ich bin sogar für dich gestorben. Und dann nimmst du die ganzen Geschenke an und baust dir die alle auf und nimmst deinen Fußhocker und legst die Füße hoch, also das darf nur Manfred in unserem Fall. Und dann sagst du, herrlich, das genieße ich jetzt. Ja, und? Ich erzähle immer schon mal gerne die Geschichte von dem Sklavenmarkt, das ist jetzt die Geschichte für die Kinder. Warte schon mal auf dem Sklavenmarkt? Noch nicht? Arbeitsamt? Ja. Also früher gab es einen Sklavenmarkt und wenn man jung war, man wollte eine Arbeit haben, dann ging man auf diesen Markt. Und dann haben die Leute geguckt, na, ich brauche jetzt einen Sklaven, und da haben sie gesehen, ja, die sieht nett aus, die kaufe ich jetzt. So, dann kommt derjenige und kauft dich. Und du verstehst das so, als dass der dich freikauft. Und dann fällst du deinem neuen Herrn um den Arm und sagst, vielen Dank, dass du für mich bezahlt hast. Ich bin so glücklich. Und dann singst du Lied 137 und gleich noch 148 hinterher. Und dann drehst du dich um und gehst nach Hause. Und nach einer ganzen Weile siehst du, wie dein Sklavenhalter hinter dir herrennt und sagst du, so war das jetzt nicht gemeint. Ich habe dich doch gekauft und du kannst doch jetzt nicht nach Hause gehen. So ist es auch in unserem Glauben. Gott kauft mich. Er bezahlt für mich mit seinem Blut. Und ich bin tief bewegt jeden Sonntag. Ich danke dem Herrn dafür. Bei einigen rollen die Tränen. Es ist nicht zu fassen. Wahrheiten, die unser Denken weit übersteigen. Und dann gehen wir 23:30 wieder raus und wir sagen, das war's jetzt. Also nicht, dass der, dem ich gerade so tränenreich gedankt habe, jetzt noch auf die Idee kommt, dass er noch irgendwas von mir will oder so. Das würde ja zu weit gehen. Das wäre ja eine Einschränkung meiner persönlichen Freiheit. Das ist krank, ja, das ist uns klar. Aber das ist der Gedanke von Jüngerschaft. Verbindlichkeit. Mein Glaube bringt mich in eine Beziehung zu meinem Herrn. Und jetzt war das für mich früher immer so, naja, Jüngerschaft ist so die bittere Pille des Christen, ja. Wenn das nicht wäre, dann wäre das alles so locker, flockig. Dann, aber Jüngerschaft so. Alles aufgeben, nicht nur ein bisschen, das hat so was Bedrohliches. Das ist so wie wenn die Wolken aufziehen über Augsburg. Wobei ich jetzt gestern gelernt habe, dass die alle weiterziehen nach München, hier regnet selten. Und ich möchte euch sagen, wenn ihr das glaubt bis heute, dann haben wir eine falsche Vorstellung von Jüngerschaft. Was ist jetzt falsch daran? Jüngerschaft wird niemals in der Bibel negativ belegt. Und das ist so mein Anliegen in der letzten Viertelstunde. Ich möchte euch zeigen, dass Jüngerschaft ein Privileg ist. Es ist einfach ein Privileg, Gott zu dienen. Also Gott hat mich erlöst. Er hat mich geliebt. Daran gibt es keinen Zweifel. Gott ist in Vorleistung gegangen. Wir drucken schon mal im Ausland. Jetzt haben wir das erste Mal in Litauen gedruckt. Und die sind den Deutschen sehr misstrauisch. Und wenn du da drucken willst, dann musst du erstmal 100% Vorkasse. Ja? Das Risiko liegt dann natürlich bei mir. Ja? Da ist das Geld erstmal weg. Und ich hoffe, dass dann auch was dafür kommt. In Deutschland ist man etwas großzügiger. Und da denke ich immer an das Kreuz. Der Herr sagt, Klaus, 100% Vorkasse. Also ich bin für dich gestorben, da hattest du noch keinen Gedanken an mich. Du hast mich nicht geliebt, du hast mich nicht gewollt. Ich bin komplett in Vorleistung gegangen. Das ist doch beeindruckend, oder? Und deswegen ist es auch Quatsch, an Gott jetzt zu zweifeln. Es gibt einen herrlichen Vers in Markus 8. Da steht, er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ein schwieriger Satz. Römer 8, was habe ich gesagt? Oh, Entschuldigung, Römer, ja, passt. Es gibt einige, die sind noch wach. Römer 8, Vers 32. Das ist eine herrliche Logik. Also Gott sagt jetzt auch zu den jungen Leuten, wenn Christus für euch gestorben ist, wie könnt ihr jetzt denken, dass er hinterher die Keule rausholt und sagt so, und jetzt habe ich dich in der Falle und jetzt musst du mir dienen, ob du willst oder nicht. Ja? So kam früher Jüngerschaft bei mir an. Nein. Gott sagt, weißt du, Klaus, wenn ich schon für dich gestorben bin, dann kannst du sicher sein, dass ich dir auch alles schenken werde. Und wenn die Schrift so unbegrenzt sich ausdrückt, dann sollten wir hellhörig werden. Den Satz müsst ihr euch wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist sein Ziel. Gott ist ein guter Gott, auch wenn wir es manchmal in unserem Leben nicht verstehen. Und ich bin jetzt eine Woche mit diesem Bruder zusammen, erlebe, wie er eine seelische Not durchmacht und ich ihm nicht helfen kann. Und ich kann ihm auch nicht erklären, warum es ihm so schlecht geht. Und gestern beim Verabschieden sagte er frühst zu mir, Klaus, ich bin so froh, dass ich festhalten kann, dass ich einen guten Gott habe. Ja, da kommen mir die Tränen. Ich sage, ja, so ist es. Auch wenn du das jetzt nicht verstehst, warum du plötzlich, du hast 30 Jahre lang anderen Menschen geholfen und plötzlich stehst du auf der anderen Seite und man hilft dir. Nimm das einfach an. Und zweifle nie an dem Vers, dass wenn Gott für dich gestorben ist, dass er dir auch alles schenken wird. Auch wenn oft so viel Tränen fließen, so viel Leid da ist. Das hat mit Jüngerschaft zu tun. Gott sagt, wenn ich für dich gestorben bin, dann bin ich jetzt dein Herr. Dann möchte ich gerne, dass du mir dienst. Und ich kann nicht damit leben, wenn du mir dienst, so mit zerknirschtem Gesicht. Oder wenn du denkst, das ist ein Druck, den möchte ich nicht gerne haben. Und damit kommen wir zu Lukas 9, wo Gott sich sehr deutlich ausdrückt, wie er sich diesen Dienst vorstellt. Und auch wenn ich jetzt hier Dinge versuche, positiv darzustellen, möchte ich überhaupt nichts von dem wegnehmen, was der Herr selbst sagt. Also wenn wir über Jüngerschaft nachdenken, müssen wir natürlich die Definition für Jüngerschaft lesen und die steht in Lukas 9, Vers 23. Das sind die drei Säulen der Jüngerschaft. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf, täglich und folge mir nach. Das erste ist Freiwilligkeit. Das lernen wir schon aus dem Alten Testament. Es gibt ein Gesetz des Nazireas in 4. Mose 6. Und da steht auch, wenn jemand sich Gott weihen will, wenn du das willst. Und das hast du gezeigt, als du dich bekehrt hast. Es hat dich keiner zum Kreuz geprügelt. Da bist du hingegangen, weil du nicht mehr anders konntest, weil die Not dich dahin getrieben hat. Und dann erlebst du die Erlösung und die Befreiung. Wo ich mich so freuen würde, wenn euch das nochmal so durch die Knochen fährt, was für eine Freude das ist. Und dann ist es ja ganz klar, dass ich einem Gott, der für mich gestorben ist, dass ich dem gerne dienen möchte. Und dann sagt der Herr, wenn du mir dienen willst, wenn das dein Entschluss ist, Glaube und Nachfolge ist immer freiwillig, dann verleugne dich selbst. Und uns sind diese drei Dinge oft so ungewohnt oder so hart, weil wir in einer ziemlich schrägen Welt leben. Und eines der Kennzeichen unserer Zeit ist der ausgeprägte Egoismus. Also jeder versucht, seinen Vorteil irgendwie zu haben oder anzustreben. Und das ist eine Gesinnung, die unsere Gesellschaft zerstört, weil Gott uns so nicht angelegt hat. Und es gibt einen Vers in 2. Korinther 5, Vers 15, der ist für mich ein echter soziologisches Highlight. Da steht, er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Also ich sage der Soziologieprofessorin, meine Lebensausrichtung ist nicht die, dass ich meine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stelle, sondern ich habe das Ziel, dass ich gerne anderen Menschen dienen möchte. Also wenn ich das jetzt hier sage, dann wisst ihr ganz genau, dass ich ein völliger Normalo bin, ja, mit allen Abstrichen. Und wenn ihr meine egoistischen Anfälle erfahren wollt, dann gebe ich euch die Handynummer meiner Frau. Also mein Leben ist durchsetzt von Grautönen, keine Frage. Aber trotzdem habe ich verstanden, als ich mich bekehrt habe, dass ich gerne anderen dienen möchte und nicht mir selbst. Und jetzt ist ja die Frage, ist das bedrückend? Nein, es ist nicht bedrückend. Es ist sogar so, wenn wir Gottes Anordnungen befolgen, dass uns das selbst sehr glücklich macht. In dem Moment, wo du anderen dienst, wirst du selbst sehr glücklich. In dem Moment, wo du anderen etwas gibst, hast du selbst die größte Freude. Nur das ist eine Freude, die die meisten Menschen nicht erleben, weil die versuchen, ihre Steuererklärung noch in die Paradise Islands zu verlegen. Also wo sie versuchen, ständig irgendwo noch ein paar Millionen irgendwo zu parken, wobei sie natürlich überhaupt keine Ahnung haben, wann sie das Geld ausgeben sollen und wie. Keine Frage. Hauptsache erstmal, ich stehe im Mittelpunkt. Und jetzt sagt der Herr, wenn mir jemand nachkommen will, der verleugnet sich selbst. Das bedeutet einfach, realisiere, du bist nicht das Maß aller Dinge. Oder ich sage es mal den Kindern, ihr seid wirklich nicht wichtig. Na, das ist nicht so nett, ja. Dann sage ich es mal den Erwachsenen, du bist nicht wichtig. Wenn man schlecht über dich redet, vergiss es doch einfach. Wer bist du eigentlich? Dass du dich ständig wehren musst, dass du dich rächen musst, dass du für deine Ehre sorgen musst. Sind wir wirklich so wichtig? Ich habe mal einen Bruder gefragt, der auch schon mal öfters hier war. Ich sage, wie gehst du mit Angriffen um auf deine Person? Und die hat jeder, der irgendwo im Rampenlicht steht. Irgendwann kriegst du deine Prügel. Dann sagte er zu mir, ach, sagt der Klaus, dann denke ich immer an David und den Simei, wo der mit Steinen geschmissen hat. Und dann kommt einer und sagt, ah, sollen wir den Kopf runterholen? Und dann sagt David, lass ihn fluchen. Vielleicht hat ja Gott es ihm geheißen. Dachte ich. Das ist cool, ja? Das schafft eine innere Freiheit und eine innere Gelöstheit und eine Gelassenheit, die uns davor bewahrt, zurückzuschlagen. Vielleicht hat Gott es für ihm geheißen. Was weiß ich? Ich bin doch nicht wichtig. Und wenn wir uns nicht wichtig finden, dann wird das Zusammenleben mit mir auch für andere erträglicher, ja? Also man merkt das ja schon mal so, vor allen Dingen unter Brüdern, wenn die auf einem Haufen sind, da gibt es auch so eine Hackordnung, ja? Also man versucht schon irgendwo sich einzusortieren. Aber wenn du plötzlich auf Brüder oder Schwestern triffst, die sich selbst nicht so wichtig nehmen, das kann man zum Beispiel daran erkennen, wie viel sie von sich selbst erzählen. Oder wie lange es in einem Gespräch dauert, bis sie sagen, wie geht es dir eigentlich? Es kann auch sein, sie sagen das nie, weil sie so mit sich selbst voll sind, dass sie gar nicht dazu kommen, dass sie merken, ach, da sitzt mir ja einer gegenüber. Kommunizieren wir eigentlich oder teilen wir nur mit? Wir sind oft so wichtig. Die Termine, die wir haben und wie wir unter dem Segen Gottes arbeiten, es ist so schrecklich. Und Gott sagt, wenn du mir nachkommen willst, verleugne dich doch selbst. Red doch nicht so viel von dir. Red von mir. Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Und dieser Satz zeigt uns schon, das lernen wir nicht über Nacht. Da brauchen wir unser ganzes Leben. Vor allen Dingen wir Männer, wir sind oft so von unserer Wichtigkeit besessen, dass wir denken, also unmittelbar nach unserem Ableben fällt der Planet in sich zusammen. Bis wir dann mal merken, wir sind nicht wichtig. Wie oft habe ich von älteren Brüdern gehört, Klaus, ich habe dann meine Aufgaben übergeben, aber es geht ganz gut weiter. Ja, ich sage, was denkst du denn? Es geht vielleicht sogar besser weiter. Jetzt sagte ein etwas älterer Bruder, der ein herzlicher Freund von mir ist, der ist auch weit über 80, ah, Klaus, ich wackel jetzt so mit dem Kopf, ich habe mich aus der Brüderstunde abgemeldet. Ja, ich sage, hättest du es mal 20 Jahre eher gemacht. Also wir können so miteinander reden. Also ich bin jetzt 57 und ich bereite aktiv meine Nachfolge vor. Wie lange wollen wir warten? Die nächste Generation ist jetzt 30. Und das sind junge Leute, die stehen voll im Saft. Die haben Ideen. Die merken auch wesentlich besser, was in dieser Welt vor sich geht. Die können besser darauf reagieren. Wir müssen nicht immer denken, dass wir also die geballte Weisheit in uns ständig herumtragen. Lass uns doch mal ein bisschen bescheidener werden. Oder wie der Herr sagt, wenn du mir nachkommen willst, dann musst du aus der Mitte deines Denkens verschwinden. Verleugne dich selbst. Und ich habe das schon oft für junge Leute aufgemalt. Wenn wir ungläubig sind, dann ist das ein großer weißer Kreis und in der Mitte ein schwarzer Punkt und das sind wir. Und wir sind die Mitte unseres Denkens. Und wenn wir uns bekehren, rutscht dieser schwarze Punkt aus dem Kreis raus. Wir sind nicht mehr die Mitte unseres Denkens, sondern unser Denken dreht sich um den Herrn. Ich möchte gerne, dass sein Name geehrt wird. Ich möchte gerne, dass in Augsburg heute wirklich er groß gemacht wird. Und dass ihr im Glauben ermutigt werdet. Und dass ihr hier rausgeht und sagt, ja, der Herr ist es ja wirklich wert, dass ich ihm diene. Wieso bin ich immer noch so verkrampft und denke, na, ihm das zu geben, das geht ja doch ein bisschen weit. Dann hast du nicht verstanden, was am Kreuz passiert ist. Dann hast du auch nicht kapiert, wer du selber bist. Der Herr sagt, hör doch auf damit. Verleugne dich selbst. Das zweite ist, Kreuz aufnehmen täglich. Das bedeutet Lasten tragen, Leidensbereitschaft, Beständigkeit. Hier steht nicht, wir sollen das Kreuz des Herrn aufnehmen, sondern wir sollen unser Kreuz aufnehmen täglich. Und ich möchte gerne im dritten Vortrag darauf näher eingehen, deswegen gehe ich jetzt nicht so sehr darauf ein, weil wir es sonst auch nicht schaffen in den 2 Minuten. Das dritte ist, und er folge mir nach, der besondere Kontakt zum Herrn, das ist auch die Sache der Ausschließlichkeit. Vielleicht können wir noch mal, ja, das schaffen wir jetzt nicht. Ich mache dann hinterher noch mal in der 2. Stunde noch 10 Minuten zum ersten Thema. Sonst wird es einfach zu gedrängt. Ich möchte gerne noch einen Satz sagen zum Thema Ausschließlichkeit. Wem folgen wir nach? Ich glaube, dass es gut ist, dass wir Freunde haben, als Brüder und auch als Schwestern. Besondere Beziehungen. Ich halte auch Mentoring für sehr nützlich, dass jüngere Brüder ältere Brüder haben, die sie anleiten, jüngere Schwester ältere Schwestern haben, die sie anleiten. Titus 2 Modell. Also eine Frau ist einfach alt, wenn sie 40 wird. Dann hat sie eine nächste Generation, die sie anleiten kann. Das ist gemeint mit Titus 2. Hab nicht immer Angst vor dem Wort alt, das hat auch irgendwas Schönes in sich. Und das ist alles gut, das ist wichtig. Aber das wird weit überstrahlt durch eine Beziehung, die wir zu dem Herrn haben. Und die muss immer primär bleiben. Also in meiner Jugend wurde ich sehr durch einen Bruder beeinflusst und beeindruckt, dem ich also bedingungslos gefolgt wäre. Also ich bin ihm hinterhergefahren zu Vorträgen, hunderte von Kilometern. Wenn ich wusste, der spricht da, dann war ich da. Und irgendwann sagte dann mal einer zu mir, sagt, Klaus, wie denkst du eigentlich, wie das weitergeht? Ist das für dich das Maß aller Dinge? Denkst du nicht, das kann mal gefährlich werden für dich? Naja, das war natürlich ein gut gemeinter Ratschlag. Aber ich gestehe allen jungen Leuten zu, dass wir so eine Phase durchmachen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo jemand blind war und er wird von dem Herrn geheilt. Und was sieht er als erstes? Wisst ihr das? Menschen wie Bäume. Interessant, ja? Sind Menschen wie Bäume? Natürlich nicht. Ein Baum ist normalerweise größer als ein Mensch. Aber er hat die Menschen übergroß gesehen. Und ich glaube, das geht jedem so, der sich bekehrt. Das Erste, was ihm begegnet, sind natürlich Menschen. Und diese Menschen sind für ihn wie Bäume. Boah, den habe ich predigen gehört, ja? Und dann war ich mal bei dem zu Hause. Und wie der mit seiner Frau umgeht, das ist ja galaktisch. Also positiv jetzt, hoffe ich mal. Und irgendwann merkt er, die Bäume werden kleiner, ja, so, sie schrumpfen. Und der hat sich jetzt doch mal gestritten mit seiner Frau. Und dann hat er eine schlechte Laune gehabt. Dann hat er an der Brüderstunde einen vollgeblökt. Und dann dachte man, das hätte ich ja doch nicht gedacht, ja. Und irgendwann merken wir Menschen, dass wir Menschen sind. Und deswegen hat dieser Blindgeborene eine zweistufige Heilung gehabt. Zuerst wird er sehend und er sieht die Menschen wie Bäume. Und dann wird er nochmal behandelt und dann sieht er den Herrn. Und der Blindgeborene in Johannes 9, der fliegt aus der Synagoge raus. Wo landet er? Zu den Füßen des Herrn. Herrlich. Besseren Landeplatz kann man sich nicht vorstellen, wenn man irgendwo rausfliegt. Du landest zu den Füßen des Herrn. Und das wünsche ich mir mit Ausschließlichkeit. Also ich bin wirklich sehr dankbar. Ich habe einige gute Freunde, richtig gute Freunde. Und ich wünsche euch das auch. Aber unsere gute Freundschaft wird dadurch gekennzeichnet, dass wir gemeinsam über den Herrn reden. Wirklich. Wir rufen uns schon mal Sonntagabend an und sagen, du, ich habe was gefunden. Das hat mich so umgehauen. Kann ich mal eine Viertelstunde mit dir darüber erzählen? Ja, mach, komm. Und dann brauchen wir keine lange Vorrede. Wir sind gleich beim Thema und dann reden wir auch noch über das Wetter und was wir so erlebt haben mit anderen Menschen. Keine Frage. Ausschließlichkeit. Lukas 9 sagt, er folge mir nach. Der Herr ist die letzte Instanz. Der Herr ist dein Motivator. Der Herr ist der, der das Ziel vorgibt. Der Herr muss eine besondere Stellung in unserem Denken haben, in unserem Leben haben. Wir gehören nicht zu einer Clique. Ich gehe nicht in die Versammlung vom Georg. Wo sitzt er? Entschuldige, bitte. Oder wie sie auch immer heißt, oder vom Olli. Das kann schon mal helfen zur Orientierung, ja. Aber es ist nach wie vor die Versammlung des lebendigen Gottes. Und wenn wir jemand nachfolgen, dann folgen wir dem Herrn nach. Und wenn eine ganze Gemeinde dem Herrn nachfolgt, geht sie in eine Richtung. In eine Richtung. Da gibt es nicht den Apollos und den Paulus und den auch noch. Mir liegt ja der mehr. Der Herr sagt, er folge mir nach. Und ich hoffe, ich konnte euch das jetzt so vermitteln, dass das für euch etwas Anziehendes hat. Oder vielleicht denkt ihr, okay, das ist vielleicht wirklich mein Problem, mein Egoismus. Ich bin zwar Christ geworden, aber offenbar habe ich überhaupt nicht verstanden, was eigentlich am Kreuz passiert ist. Ich habe nicht verstanden, wer ich vorher war und wer ich hinterher geworden bin. Und wenn ich jetzt erlebe, also manchmal wäre es ja so beeindruckend, wenn der Herr wirklich mal hier wäre, ja? Wenn der Herr hier sitzen würde, dann würde er dir deine Hände zeigen, hier, Nägel gesteckt. Ich bin wirklich für dich gestorben. Glaubst du, du würdest noch 5 Minuten mit ihm diskutieren, dass du ihm jetzt nicht dienen willst? Das wäre mit einem Schlag alles weg. Du würdest deine Bank-PIN sofort rausholen. Du würdest nicht irgendwas in geistlichen Steuerparadiesen verbergen. Wir hätten kein Problem damit zu sagen, Herr, komm, alles. Meine Person, meine Zeit, mein Geld. Du kannst es alles haben. Bestimme darüber. Müssten wir denn Angst haben, dass der Herr uns irgendwie wehtut, dass er uns irgendwas wegnimmt? Überhaupt nicht. Habt ihr Chefs, die gut sind in eurem beruflichen Umfeld? Olli? Ja. Wird ja aufgenommen hier, mal ein bisschen vorsichtig sein. Manchmal haben wir Chefs, die sind schlecht. Da leiden wir wie ein Hund. Ungerecht, Mobbing. Aber wenn man auf Arbeit geht und man sagt sich, ich habe den perfekten Chef, der weiß, was gut ist für mich, der macht alle Weiterbildungen mit mir, der gibt mir Urlaub, wenn ich Urlaub brauche, der fragt mich eigentlich jeden Morgen, wie es mir geht, ob ich motiviert bin. Meine Rentenversicherung hat er komplett in die Hand genommen. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wie geht's weiter? Klingt so ein bisschen wie das Vaterunser jetzt. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Was steht da? Alles. Wenn du dich um die Belange des Herrn kümmerst, dann kümmert er sich um den Rest. Ist das Idiotie? Das ist Realität. Und das haben vor uns viele Leute erlebt. Und ich rede hier nicht um irgendwelche Mitarbeiter im sogenannten Werk des Herrn. Nach 1. Korinther 15, Vers 58 sind wir alle im Werk des Herrn. Jede Schwester und jeder Bruder ist im Werk des Herrn. Und wenn wir durch so einen Tag motiviert werden, wir kriegen so einen Ruck und sagen, ja, natürlich, wir werden Gott dienen. Wenn du gerade ein Kind auf dem Schoß hältst, so wie unsere liebe Schwester da drüben, die braucht sich nicht jeden Morgen den Kopf zerbrechen, wie sie Gott dient. Sie zieht Kinder auf für Gott. Das ist eines der erhabensten geistlichen Arbeiten, die wir uns im Reich Gottes überhaupt vorstellen können. Fette Medaille. Das müssen unsere Mütter einfach wissen, die von anderen ausgelacht werden, die einen Ranzer abkriegen. Was, dein Kind ist 2 und ist noch nicht in der Kinderkrippe? Nun mach aber mal los, dass du wieder arbeiten gehst. Ja, ich meine, was hat denn meine Frau 30 Jahre zu Hause gemacht? Sie hat gearbeitet. So ein Wahnsinn. Und so ein Bibeltag ist dafür da, dass wir solchen Leuten sagen, mach bitte weiter. Es ist hervorragend. Und nach 2. Mose 2, Vers 9 bekommst du deinen Lohn von Gott. Nimm dieses Kind und säuge es mir und ich werde dir deinen Lohn geben. Ich habe die ganze Bibel durchgelesen, ich habe keine vergleichbare Verheißung für Männer gefunden. Finde ich ungerecht. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir nicht säugen können. Aber die Frauen bekommen einen besonderen Lohn. Und das sage ich immer wieder und immer lauter und immer öfter, weil unsere Gesellschaft Frauen einfach fertig macht, die es wagen, zu Hause zu bleiben. Meine Tochter hat eine Tochter. Und sie wird in ihrer Gemeinde angegangen. Julia, die ist schon 1. Und sieh mal zu, dass du jetzt einen Platz kriegst. Also, hallo, ich habe vor, zu Hause zu bleiben. In der Gemeinde. Und ich habe zu ihr gesagt, ich sage, sobald ich eine Möglichkeit sehe, werde ich deine Gemeinde besuchen. Ich möge es Ihnen gut bekommen. Also, das kann doch nicht sein, dass wir uns gegenseitig noch die Beine weghauen in dem, was wir machen, indem wir dem Herrn dienen wollen. Eine hervorragende Arbeit. Jüngerschaft ist das. Das ist gelebte Jüngerschaft. Dem Herrn dienen. Sich selbst verleugnen. Kein Mensch verleugnet sich so sehr, als wenn eine Mutter sich Jahre ihres Lebens um ihre Kinder kümmert. Die verleugnet sich wirklich. Die fährt nicht in den Urlaub, die lässt sich nicht ständig liften oder was weiß ich alles, sondern die lebt einfach mal so und sieht dann auch so aus. Aber wie sieht sie aus? Das ist einfach geistlicher Adel. Ja? Und sollte meine Frau wieder erwarten, mal irgendwann eine Falte kriegen, ja? Dann werde ich ein Gedicht schreiben und das Gedicht die erste Falte nennen. Hurra! Es ist einfach fantastisch. Das ist Jüngerschaft. Wir verleugnen uns selbst, wir werden belastbar, wir nehmen unser Kreuz auf und wir folgen dem Herrn nach. Danke für eure Aufmerksamkeit.